Ja, einen wunderschönen guten Morgen heute. Ich freue mich riesig, dass ich wieder eine weitere Predigt halten darf. Auch wenn es immer, ja, wenn man so schön gesagt, am Herfahren wird das Gewicht, das auf einem liegt, immer schwerer. Und wenn dann die Predigt vorbei ist, dann fühlt man sich richtig frei. Aber das ist ganz gut so. Das hält einen demütig, lässt einen nicht übermütig werden und lässt einfach das Wort Gottes sprechen. Wer kann sich von euch noch über seine erste Fahrt auf der Autobahn erinnern? Ich weiß noch ganz genau, wie das bei mir war, vor knapp 25 Jahren. Es gab zwar schon Handys, aber natürlich nicht so wie heute. Smartphone, wo man dann mal schnell gegoogelt hat oder eine Karte hat, wenn man nicht mehr weiß, wo man ist. Und schon hat man wieder die Peilung. Das Einzigste, was ich damals hatte auf meiner ersten Autobahnfahrt, es war eine Karte und es war ein Plan, den ich ausgedruckt habe, wo drauf steht, wo ich wie fahren muss. Schien erstmal ganz einfach. Folge den Anweisungen und nach 4 Stunden bist du am Ziel fertig. So habe ich mir das eigentlich gedacht. Doch es kam alles anders. Plötzlich war da eine Baustelle, die Straße auf dem Weg, auf der ich fahren sollte, war gesperrt und ich musste abbiegen. Und ihr könnt euch vorstellen, das Abbiegen war nicht geplant. Und die Straße, auf der ich dann gefahren bin, die war nicht mehr in meinem Plan. Und ich hatte keine Ahnung, wo ich war. Als junger Kerl, keine Erfahrung auf den Autobahnen und schon gar nicht wusste ich, in welche Richtung ich fahre. Und dann kam noch das Schlimmste dazu, das müsst ihr euch mal vorstellen. Hunger. Ein Gefühl von Hunger. Und ich glaube, mein Magen, der knurrte lauter, als der Motor war. Aber ich war so damit beschäftigt, mit der Suche, wieder zurück zu dieser Straße, die auf dem Plan steht, zu finden, um wieder zurückzufinden, dass ich auf dem richtigen Kurs bin, dass ich vor lauter Beschäftigung an jeder Raststätte vorbeigefahren bin. Und dann, ganz spät in der Nacht, nach 9 Stunden umherirren, bin ich völlig erschöpft, denn endlich an diesem Ziel angekommen. Wie praktisch wäre es damals gewesen, wenn einfach jemand vor mich hingefahren wäre und mich einfach durch die Baustellen gelotst hätte und mich wieder zurück auf Kurs gebracht hätte. Jemand, der mich zurück auf die rechte Straße bringt. Und genau von so einer Person möchte ich euch heute erzählen. Denn wenn du vielleicht mal dein Leben betrachtest, geht es dir eventuell genauso wie mir auf der Autobahn. Es läuft nicht alles nach Plan. Da sind Baustellen, die da einfach nicht sein sollten. Unfälle, die wir nicht geplant haben. Und schon gar keine Staus. Und die wollen wir eigentlich auch nicht. Und letztlich, wenn wir das Ganze betrachten, fehlt dir immer irgendetwas. Sei es Zeit, Geld, Gesundheit, Freunde oder sogar die Freude in deinem Leben. So wie es aussieht, leben wir in einer Welt des Mangels. In der letzten Predigt, wo es in Psalm 1 darum geht, dass man sich für einen Weg oder sich für einen Weg der beiden Wege entscheiden muss, ob mit Gott oder ohne Gott, da haben wir gesehen, was es bedeutet, wenn wir unseren Weg mit Christus gehen. Wenn wir uns für Gott entscheiden und wie es letztlich zu einer bleibenden Glückseligkeit führt. Heute möchte ich mit euch anschauen, wie das Ganze praktisch aussieht, wie der Weg mit unserem Jesus Christus ist. David ging diesen Weg auch. Er kannte den Mangel in dieser Welt als Hirtenjunge in der Wüste, als Verfolgter vor König Saul, als König unter der Last, ein ganzes Volk zu führen und letztlich auch als Vater, dessen Sohn sich gegen ihn wendet. Und doch schreibt er einen Satz, der mich immer wieder aufs Neue erstaunen lässt. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Nicht mir mangelt nichts, eine Momentaufnahme, sondern mir wird nichts mangeln, eine Gewissheit, die bleibt. Ich möchte diesen Psalm lesen, lass uns den gemeinsam hören. Und ich lese den Psalm 23 aus der Schlachtübersetzung. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werde mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und ganz kurze technische Information. Ihr könnt mir ganz in der Predigt folgen. Ihr müsst nicht, dürft natürlich in der Bibel lesen. Ich habe hier Ausdrucke, wo alle Bibelstellen drin sind und eine kurze Zusammenfassung von der Predigt. Im Fall, dass ihr nachher noch oder später mal noch etwas nacharbeiten oder prüfen wollt, was ich da überhaupt erzähle. Aber zurück zum Text. David beginnt mit mir wird nichts mangeln und landet zum Schluss bei mein Becher fließt über. Also vom Mangel zur Fülle. Klingt eigentlich richtig schön. Aber wie wird es real in unserem Leben? Und genau darum geht es heute in dieser Predigt. Wir werden eine Reise machen, eine Reise durch drei Stationen, wo die erste Station ist, oder da geht es um den Hirten, der uns versorgt. In der zweiten Station werden wir den Freund, der bei uns bleibt, sehen. Und in der dritten Station geht es um den Gastgeber, der uns beschenkt. Kommen wir zur ersten Station. Der Hirte, der versorgt. Der Herr ist mein Hirte, so beginnt Vers 1. Oder wie es in der neuen evangelistischen Übersetzung heißt, Jahwe oder Jahwe ist mein Hirte. Jahwe, der Name Gottes in vier Buchstaben oder Konsonanten. Was bedeutet dieser Name Jahwe? Als Mose Gott am brennenden Dornbusch fragt, welchen Namen soll ich den Israeliten sagen? Antwortet Gott ihm, ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Was heißt das? Gott existiert aus sich selbst heraus, ohne Anfang, ohne Ende. Er ist alleine der Ewige, der Unveränderliche, der Allmächtige. Versuch mal das kurz, dir vorzustellen, irgendetwas ohne Anfang oder ohne Ende. Wem gelingt's? Es wird dir schwerfallen. Denn alles in unserer Welt hat einen Anfang, einen Ursprung und letztlich auch ein Ende. Aber Gott nicht. Er war schon immer da, bevor es überhaupt ein Vorher gab. Ich habe mir das mal wirklich überlegt und das sprengt unser Denken. Wenn man versucht, über Gott zu denken, das geht nicht. Man kann es nicht erklären. Da hört es bei uns auf. Und genau das zeigt doch, dass er Gott ist, dass er der Schöpfer und Ursprung von allem ist. Und wenn David schreibt, der Herr ist mein Hirte, dann spricht er von genau diesem Gott, dem Ich bin, der ich bin, dem Ewigen, der alles in seinen Händen hält, der die Haare auf deinem Haupt gezählt hat und der seine schützende Hand immer über dich hält. Der alles tun kann, was er will, und doch beschließt er, dass er dein Hirte sein will. Nicht ein Hirte irgendwo da draußen, sondern dein Hirte, persönlich, nah, für dich da. Wenn wir 17 Mal in 6 Versen lesen, mein, mir oder mich, dann erkennen wir, dass das kein ferner Gott ist, sondern dass es mein Gott ist. Mein Hirte, der jeden Weg kennt, jede Gefahr, dessen Weisheit unerschöpflich ist, denn er ist selber die Quelle aller Weisheit. Und durch die Beziehung zu diesem Hirten wird es dir an nichts mangeln. Das ist die Gewissheit, die du dir jeden Morgen in Erinnerung holen sollst, auch wenn die Welt dir was anderes sagt. Erst kürzlich habe ich einen Werkzeugkatalog bekommen. Tolle Maschinen. Also ich mag Werkzeug, arbeiten mag ich nicht so gern. Aber ich mag Werkzeug. Und die Werbung flüstert, die Maschine, die brauchst du noch. Das ist genau das, was dir noch fehlt. Aber brauche ich es wirklich? Ist das die Maschine oder ist das genau das, was mir noch fehlt, dass ich nie mehr irgendwie denken muss, jetzt brauche ich das noch, dass ich glücklich werde, oder das fehlt mir noch, dass ich mir nicht mehr denken muss, mir fehlt noch irgendwas, damit ich zufrieden bin, dass ich keinen Mangel mehr habe. Und seien wir doch mal ganz ehrlich, so geht es doch ständig, nicht nur mit Werkzeug, sondern mit allem. Bei den Jungen mit Instagram, das zeigt dir doch das perfekte Leben, das du unbedingt haben musst. Oder Amazon weiß schon, bevor du es aufmachst, was du als nächstes brauchst. Und letztlich vielleicht auch der Nachbar, der mit deinem Auto fährt, das du eigentlich schon längst haben solltest. Überall Angebote, die dir sagen, das fehlt dir noch. Du lebst in einer Welt mit so viel Zeugs und Angebot und eigentlich sollte es dir doch an nichts fehlen. Und doch wird dir ständig gesagt, dass dir etwas fehlt. Schon etwas herausfordernd, oder? Was jetzt? Habe ich genug oder brauche ich noch was? Doch wenn du mal ganz kurz stehen bleibst, innehaltest, dann merkst du vielleicht, da ist ja wirklich ein Mangel da. Da ist eine Leere. Aber nicht dieser Mangel, die Leere, den dir diese Welt versucht zu verkaufen, sondern ein viel tieferer, weshalb du immer in Bewegung bleiben musst, abgelenkt, damit du diesen Mangel nicht bemerkst. Und genau deshalb ist der erste Vers in Psalm 23 so wichtig. Weil dieser Vers dir zeigt, woher deine Fülle für diesen Mangel, den du spürst, kommt. Wenn du liest, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich habe es mir angewohnt, diesen Vers oder diesen Psalm zu beten. Mein Tag beginnt mit dem ersten Vers aus diesem Psalm. Ich bete den jeden Morgen und hole mir somit in Erinnerung, dass ich eine Gewissheit haben darf, Ich muss da nicht blind an irgendwas glauben, sondern ich bekomme über den Psalm die Gewissheit, dass mir nichts fehlen wird, dass ich versorgt bin, egal wie widrig die Umstände sein werden. Das ist die Zusage Gottes für deinen Mangel. Nicht der Mangel an den Dingen, nicht der Mangel an den Dingen, die die Werbung dir sagt oder Social Media, sondern der Mangel, den ich ohne Gott habe. Vielleicht hast du eine andere Vorstellung von dem, was du brauchst oder was dir fehlt. Wir haben es vorher schon gehabt, ein neues Auto, mehr Geld, Freunde, ein besserer Partner oder, wie man es heute leider schon oft gehört hat, Gesundheit. Jesus spricht in Matthäus 6, Vers 25, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Und weiter in Vers 32 und 33, denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Die Gemeinschaft mit Gott ist es doch, was uns fehlt. Die Beziehung zu ihm, wie sie einst war, vor dem Sündenfall. Das müssen wir suchen. Das ist der Mangel, der in uns gefüllt werden muss. Denn es ist schlichtweg in uns hineingelegt, mit ihm zusammen zu sein. Wir müssen immer wieder aufs Neue zu ihm umkehren, Gespräche mit ihm führen, ihn wieder kennenlernen, durch Gebet, durch das Lesen in seinem Wort der Bibel. Dadurch wird Gott zu deinem Hirten und füllt deinen Mangel und stillt letztlich die Sehnsucht in dir. Nicht von heute auf morgen und nicht immer einfach. Und manchmal wird es sogar richtig wehtun. Es wird schwer sein. Aber Schritt für Schritt entsteht Vertrauen und du wirst erkennen, dass er dich wirklich gut führt, dass er es gut mit dir meint. Auch wenn du den Weg nicht verstehen wirst. Jesus selbst zeigt uns das, als der Teufel ihn in der Wüste versucht und ihm sagt, er solle Steine in Brot verwandeln. Hungrig, erschöpft, nach 40 Tagen in der Wüste, antwortet Jesus ihm, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Gottes Wort nährt uns viel tiefer als jedes Brot, aber er weiß, dass wir auch essen müssen. Seine Gegenwart füllt dich mehr als das neue Auto oder mehr Geld oder das perfekte Leben. Denn der Herr ist mein Hirte. Und was macht ein Hirte? Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Wo ich die Predigt vorbereitet habe, musste ich echt schmunzeln. Und ich freue mich an diesem Psalm, generell an dem Psalm, so diese Poesie, die da drin steckt. Zwar nicht so, wie wir es kennen, aber eine hebräische Poesie. Und wenn man sich den Psalm so vor Augen führt und den spricht, das schon allein dieses Wort zu hören, gibt mir enorme Wärme. In Davids Welt war ein Hirte kein niedliches oder romantisches Bild, so wie wir das heute kennen, wird ja jetzt wieder ziemlich propagiert, dieses Bild. Nein, es waren raue, zähe, von der Gesellschaft sogar oft verachtete Menschen. Sie lebten monatelang in der Wildnis, haben bei Wind und Wetter unter freiem Himmel geschlafen. Sie mussten gegen Bären und Löwen kämpfen und waren ständig auf der Suche nach Wasserstellen. Und all das für die Schafe, damit keines verloren geht und alle genügend zu fressen und trinken haben. Und wisst ihr was? Der gute Hirte kannte jedes einzelne von seinen Schafen. Jetzt wird auch klar, warum David Gott ausgerechnet ihn als seinen Hirten bezeichnet. Weil ein guter Hirte alleine für seine Schafe lebt. Sie führt und versorgt, ja sogar sein Leben für sie einsetzt. Und so können wir verstehen, weshalb Gott auf die Welt kam, Mensch wurde und sein Leben für jeden Einzelnen, für uns geopfert hat. In Johannes 10, Vers 11 steht, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Als Jesus das gesagt hat, griff er bewusst nach Psalm 23 oder griff ihn auf. Er sagt damit, David hat von mir geschrieben, ich bin der Herr, ich bin der Hirte, der sein Leben für die Schafe gibt. Aber warum musste der gute Hirte denn eigentlich überhaupt sterben? Sein Leben für uns geben. Bei meiner Autofahrt bin ich nicht zufällig verloren gegangen. Ich bin falsch abgebogen. Ich bin Wege gefahren, die vom Ziel weggeführt haben. Ja, aber was hat jetzt die Autofahrt schon wieder mit Jesus zu tun? Weil es doch genau so in unserem Leben läuft. Wir gehen falsche Wege, wir biegen falsch ab, auch wenn wir meinen, wir sind auf dem richtigen Weg. Der Prophet Jesaja sagte uns es knallhart, wie es ist, in Jesaja 53, Vers 6. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Das ist doch unsere Realität. Wir sind verloren. Nicht, weil die Welt kompliziert ist, sondern weil wir eigene Wege gehen. Wege ohne Gott. Wege in die Irre. Ich muss da immer an ein Zitat von Gysi, von dem Politiker, denken, der mal gesagt hat, er hat Angst vor einer Welt ohne Christen, wo Gott keine Rolle mehr spielt. Und das erleben wir doch gerade, wo das hinführt. Weil wir uns wie Schafe verirrt haben und in unserer Sünde gefangen sind und letztlich, weil der Lohn für diese Sünde einzig und allein der Tod ist. Ohne Hilfe kommen wir da nicht mehr raus aus dieser Nummer. Deshalb musste der gute Hirte sein Leben für uns geben, damit wir wieder Frieden mit Gott haben können. Er ging durchs Tal des Todes stellvertretend für uns. Er stirbt am Kreuz, damit wir leben können, auch wenn wir sterben werden. Aber das ist nicht das Ende, sondern es ist der Anfang. Stellt euch das mal kurz vor, wie das damals war. Die Jünger sind verzweifelt, seine Feinde triumphieren, doch dann, wo alle dachten, es ist aus, am dritten Tag, da steht Jesus auf. Das Grab ist leer und der Tod letztlich besiegt. Und Jesus beweist damit, er ist wirklich der Herr. Er ist der Hirte, der stärker ist als der Tod. Und jetzt ruft er dich und sagt, folge mir, ich habe den Weg durch den Tod hindurch geöffnet. Wer mir nachfolgt, wird leben für immer. Doch wie folgst du ihm in einer Welt, die dich ständig ablenkt, die verhindern will, dass du umkehrst, die verhindern will, dass du ihm folgst, sondern hier brav ein Sklave dieser Welt bleibst? alles geht so schnell, immer höher, schneller, weiter. Du rennst in einem Hamsterrad aus Beschäftigung, Konsum und suchst ganz tief in dir nach einem Sinn und Erfüllung. Was soll das Ganze hier überhaupt? Das Handy ist ständig dabei, eine WhatsApp, die du noch lesen musst, ein Instagram-Post, der noch hochgeladen werden muss. Selbst Nacht liegt das Handy am Nachttisch, damit du ja nichts verpasst. Oder du rennst einfach einem Urlaub dem anderen hinterher, gehst von Party zu Party oder lenkst dich in Hobby und anderen Dingen ab, damit du bloß nicht diese Leere und diesen Mangel in dir ertragen musst. Hauptsache, du kommst nicht zur Ruhe und bleibst in Bewegung. Aber wo soll das Ganze hinführen? Das macht einen kaputt. Du drehst dich immer und immer wieder um dich selber da dabei. Und Gott weiß genau, dass du diese Ruhe brauchst, dass du still werden musst. Aber wo soll ich diese Ruhe finden? Nicht im Instagram-Post, nicht in der 100. WhatsApp oder im endlosen Scrollen. Und der eine oder andere sieht es mir nach, auch nicht im 3. Urlaub auf den Malediven, sondern einzig allein hier bei Gott, wenn du liest, Vers 2 aus Psalm 23. Er weidet mich auf grünen Auen, führt mich zu stillen Wassern. Das ist der Moment, wo du das Handy weglegst und Gottes Wort aufschlägst. Das ist der Moment, wo du zu deinem Gott kommst und bei ihm bist. Nicht irgendwann, nicht wenn du mal Zeit hast, sondern bewusst jeden Morgen, bevor die Welt ihre Forderungen an dich stellt oder Forderungen. Die Stille im Gebet, wo du einfach nur bei ihm bist, ohne To-Do-Liste, ohne Handy, einfach nur in der Stille, Herr, hier bin ich. Da kannst du aufatmen. Da wirst du neu. Da hörst du seine Stimme wieder und nicht die tausend anderen Stimmen, die auf dich einprasseln den ganzen Tag. Und aus dieser Ruhe heraus erfährst du eine Erneuerung, eine Erfrischung, die unerschöpflich ist. Am stillen, klaren, reinen Wasser. Denn er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Gott erquickt deine Seele, so steht es hier. Er bringt dich zurück zu neuer Kraft. Er erneuert dich vollständig. Zu diesen Stellen, wo deine Kraft wieder neu werden kann, führt er dich auf schmalen Pfaden, durch trockene Wüsten, reißende Flüsse, durch Stürme, Täler und Höhen. Also durch alle Nöte, Ängste und Sorgen, die du vielleicht hast in deinem Leben. Und warum? Nicht, weil du es dir verdient hast, nicht, weil du ein braver Christ bist, sondern um seines Namens willen. In Hesekiel 36, Vers 22 steht, so spricht Gott, der Herr, nicht um euret Willen tue ich dies, Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr entweiht habt, unter den Heidenvölkern, zu denen ihr gekommen seid. Gottes Handeln an dir hängt nicht von deiner Leistung ab, sondern von seiner Treue zu seinem eigenen Wesen, zu seinem Ruf. Das Einzige, was du tun musst, ist auf sein Rufen antworten, umzukehren und ihm zu vertrauen. Nicht deine Perfektion verdient seine Führung. Seine Liebe schenkt sie dir. Vielleicht fehlt dir im Moment Geld. Vielleicht bist du krank und dir fehlt Gesundheit. Vielleicht fehlen dir Menschen, Versöhnung, Freundschaft oder Familie. Vielleicht fehlt dir ein Ziel in deinem Leben, eine Hoffnung, an der du dich festhalten kannst Und vielleicht fällt dir einfach nur eine Antwort auf die Frage, warum. Ich möchte dir einen praktischen Vorschlag machen. Ich bin ja immer Freund von praktischen Dingen. Und zeigen, was mir in diesen Situationen hilft. Lass die ersten drei Verse aus Psalm 23 deine morgendliche Begleitung werden. Schreib Vers 1 auf den Zettel und häng ihn dir an den Spiegel oder leg ihn dir auf den Nachttisch. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und das Erste, was du morgens siehst, ist genau dieser Vers. Und du weißt, mir wird nichts mangeln, er wird mich versorgen. Dann schreibst du dir den zweiten Vers auf den Zettel und legst ihn auf den Frühstückstisch oder da, wo du denn als nächstes hinkommst. Und da steht dann drauf, er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Und bei einer Tasse Kaffee oder beim Frühstück hast du genau diesen Vers dann im Sinn. Und nimm dir Zeit und lass diesen Vers bei dir wirken. Und zum dritten schreibst du den Vers 3 auf den Zettel und hängst ihn an deine Haustür. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn du aus dem Haus gehst, bevor du ins Auto reinsitzt, gehst du mit seiner Zusage, dass er dich führen wird und er wird dich versorgen mit allem, was du für den Tag brauchst. Denn das ist genau seine Zusage für deinen Mangel, den du vielleicht hast und für deinen ganzen Weg. Und wenn du es ganz gut machen willst, dann lern diesen Psalm komplett auswendig. Doch leider gibt es auch Momente, wo diese Zusage auf eine harte Probe gestellt wird. Wo du sie vergisst, weil die Ablenkung, der Schock oder der Schmerz doch größer ist. Wenn der Weg nicht mehr auf grünen Auen verläuft, sondern abwärts führt in ein Tal, in ein dunkles Tal. Und das werden wir jetzt in der zweiten Station sehen, wenn es um den Freund geht, der bleibt. Was passiert denn, wenn der Weg schwer wird, wenn es abwärts geht? Und jetzt achtet mal ganz genau drauf, wenn ich den Vers 4 aus Psalm 23 lese, was da passiert, wie sich die Perspektive ändert. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Erkennt ihr, wie David vom Sprechen über Gott zum Sprechen zu Gott wechselt? Hier erkennen wir auch deutlich, dass David eine enge Beziehung zu seinem Gott hat. Denn es ist sein persönlicher Gott, sein persönlicher Hirte. In den ersten drei Versen hat David beschrieben, wie Gott als Hirte ist. Und im vierten Vers wechselte er plötzlich vom Er zum Du. Und so wird in der Krise, in schweren Zeiten, Gott vom Konzept zur Person. Wenn wir auch zuvor über Gott sprechen, so werden wir doch in schweren Zeiten zu Gott sprechen. Und wenn wir hier lesen, dass wir durchs Tal der Todesschatten wandern, dann kann das alles Mögliche sein. Wie schon oft gehört, die Krankheit, die mich plagt, die unter Umständen sogar lebensbedrohlich ist. Die verlorene Arbeitsstelle, der Streit in meiner Familie oder vielleicht Mitschüler, Arbeitskollegen, die mir das Leben schwer machen. Vielleicht aber auch sogar das Vermissen eines geliebten Menschen, der nicht mehr da ist. Das hebräische Wort dafür ist Salmavet, wörtlich übersetzt Schatten des Todes oder finstere Dunkelheit. Es beschreibt einen Ort, wo kein Licht ist, wo alles verloren scheint, wo Hoffnung erlischt. Und selbst dort ist der Hirte da. David kannte diese Situation genau, denn er hatte viele dunkle Täler durchschritten. Zum einen die Schluchten voller Raubtiere, als er selber Hirte war oder als er von König Saul verfolgt wurde oder sogar als er vor seinem eigenen Sohn Absalom flüchten musste. Durch solche Bedrohungen in unserem Leben wird uns Gott so nah, ja näher wie je zuvor vielleicht. David schreibt im Psalm 23, Vers 4, denn du bist bei mir. Er schreibt nicht, dir wird nichts passieren oder dich wird kein Unglück treffen. Nein, er schreibt, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Denn Gott sagt, wenn es dir schlecht geht, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn alles dunkel erscheint, dann bin ich da. Ich halte dich, ich tröste dich, ich trage dich durch das Tal der Todesschatten und führe dich wieder zurück zu grünen Auen und stillen Wassern. Als ich die Predigt vorbereitet habe, konnte ich mich an eine Situation erinnern, die vor fast 30 Jahren war. Als ich mit meiner Krebserkrankung damals kämpfte und mal wieder ins Krankenhaus musste, weil ich einen heftigen Infekt bekommen habe, der schnell mal in solch einer Situation lebensbedrohlich werden kann. Alleine nachts im Krankenhaus als 15-jähriger Junge. Ich musste so bitterlich weinen. Und konnte gar nicht mehr aufhören. Ich fühlte mich so verloren und hatte keine Hoffnung mehr, dass es jemals wieder besser werden würde. Doch dann kam eine Krankenschwester, die kannte ich nicht mal. Sie war neu, glaube ich. Sie nahm mich in ihre Arme und strich mir über den Kopf. Ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, was sie zu mir gesagt hat. Aber ich kann mich daran erinnern, dass sie mich beruhigen konnte und ich dann einschlief. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass sie bildhübsch war. Und aber genau das ist es doch, was Gott immer macht. Er ist da. Er ist überall. Er kann durch Krankenschwestern, durch deinen Partner, deine Kinder, durch Menschen um dich herum zu dir reden. Und dann merkst du, dass er da ist. Vom Mangel der Einsamkeit zur Fülle seiner Gegenwart. Gott ist da. Auch wenn du ihn nicht sehen oder nicht spüren kannst. Auch wenn du ihn nicht erklären kannst. Er ist da. Als Jesus seinen Aposteln in Matthäus 28, Vers 20 den Missionsbefehl gab, sagte er zum Schluss, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Das gilt für uns genauso wie für die Apostel. Das ist seine Zusage auch für uns. Das Tal der Todesschatten hat einen Ausgang. Es ist nicht die Endstation. Wir müssen da nicht bleiben. Nein, wir wandern durch dieses Tal aufwärts mit unserem Gott. Und wie ermutigend sind die Worte, wenn er sagt, dein Stecken und dein Stab trösten mich. David nennt da zwei Werkzeuge, die jeder Hirte immer bei sich hat. Der Stecken, eine lange Stange mit Haken, mit der der Hirte seine Schafe sanft in die richtige Richtung lenkt oder sie zurückdrängt, wenn Gefahr droht. Und wenn ein Schaf abgestürzt ist, zieht er es damit mit dem Haken wieder heraus aus der Schlucht. Und der Stab, was eher eine Keule mit Spitze ist, mit ihm kämpft der Hirte gegen Bären und Löwen, gegen sämtliche Bedrohungen und schützt seine Schafe letztlich. Und jetzt führe dir das mal kurz nochmal vor Augen. Dein Hirte, der über allem steht, dein Gott, kämpft für dich. Und alle müssen sich ihm beugen. Ob es Könige, Diktatoren, Regierungen, Engel und auch Satan ist. Keiner kann vor ihm bestehen. Alle müssen sich beugen. Und deshalb kann auch Paulus mit Zuversicht in Römer 8, Vers 31 sagen, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er geht mit uns durch das Tal der Todesschatten, er zieht uns aus Schluchten und zeigt uns den richtigen Weg, wenn wir falsch laufen. Und so können wir über schmale Pfade, an Bedrohungen, an Dingen, die uns Angst machen, vorbeigehen und dass wir uns, ohne dass wir uns fürchten müssen. Ich weiß, das ist nicht immer einfach. Manchmal vertrauen wir, manchmal zweifeln wir. Aber er bleibt da, auch wenn unser Glaube wackelt. Du musst keine perfekten Gebete sprechen, damit er dir zuhört. Sag ihm einfach, wie es dir geht. Schrei zu ihm, wenn du wütend bist. Weine vor ihm, wenn du verzweifelt bist. Sag ihm, ich habe Angst. Sag ihm, ich kann nicht mehr. Er hört dir zu. Denn der Herr ist dein Hirte und er ist immer ohne Ausnahme bei dir. Gehst du gerade durch ein dunkles Tal, durch Krankheit, Einsamkeit oder Verlust, dann sprich nicht über Gott, sondern zu ihm. Sag, du bist bei mir. Nicht, er ist irgendwo da draußen, sondern du, Herr, genau hier, genau jetzt. Zweite Station geschafft. Kommen wir zum Endspurt. Selbst im finsteren Tal ist er da. Und jetzt wird das Bild noch viel größer. Haltet euch fest, es wird alles noch viel besser. Denn wir sollen nicht nur versorgt und beschützt sein. Gott will viel mehr. Er will, dass wir an seinem Tisch sitzen und unser Mangel zum Überfluss wird. An einem reich gedeckten Tisch an seinem Festmahl teilnehmen. Wir haben gesehen, wie der Hirte versorgt, wie er als Freund bei uns bleibt und uns begleitet. Aber jetzt wird das Bild noch viel größer bei der dritten Station. Der Gastgeber, der uns einlädt. Und so lesen wir in Vers 5, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Gastfreundschaft war in der Zeit von David sehr hoch angesetzt und man legte Wert darauf. Sogar Todfeinde waren durch den Gastgeber geschützt, wenn sie seine Gäste waren. Der Gastgeber haftete sogar mit seinem eigenen Leben dafür. So war es wichtig, seine Gäste gut zu versorgen, sie zu schützen und respektvoll und ehrbar zu behandeln. Die Gäste wurden mit einem teuren Öl oder Parfum auf dem Kopf gesalbt. Zum einen natürlich, dass die Gerüche überdeckt werden. Und zum anderen, was noch viel wichtiger war, um zu sagen, du bist mein Ehrengast. Und Gott ist der beste aller Gastgeber, den es gibt. Du bist sein Ehrengast. Stell dir das mal vor, du sitzt an diesem Tisch, vor dir liegt mehr, als du je essen könntest. Dein Becher läuft über, nicht halb voll, nicht randvoll, sondern überfließend. Also wenn der Becher schon voll ist, wird immer noch weiter eingeschenkt. Bei Kindern sieht man das oft gerne. Das ist nicht der Mangel, mit dem du vielleicht aufgewacht bist. Das ist nicht die Knappheit, die Welt dir eingeredet hat. Das ist die Fülle, Überfluss, mehr als genug. Gott gibt dir nicht nur das Nötigste, er lädt dich zum Festmahl ein. Nicht die Reste, sondern den Ehrenplatz. Nicht nur Hungerlohn, sondern durch königliche Gastfreundschaft an seinem Tisch ein Festmahl. Und all das unter dem Schutz des König der Könige. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Gipfel der Berge gehören ihm. Sein ist das Meer, denn er hat es gemacht und seine Hände haben das Festland bereitet. So steht es in Psalm 95, Vers 3 bis 5. Egal wie groß die Bedrohung scheint, egal wie groß deine Angst sein mag, am Kopf des Tisches, da sitzt der Gastgeber, Gott selbst. Er schaut dich an mit Augen voller Liebe. Und deine Feinde sehen dich zwar, aber sie kommen nicht an dich ran, denn Gott, dein Gastgeber, ist dazwischen. Und er sagt, endlich bist du da. Siehst du diesen Platz? Den habe ich für dich vorbereitet. Nicht, weil du gut genug bist, sondern weil du mein bist. Willkommen zu Hause, mein Kind. Das ist nicht nur ein schönes Bild für heute, sondern versteht es als Versprechen für die Ewigkeit. Jesus selbst hat diesen Tisch in Lukas 22, Vers 29 bis 30 nochmal erklärt. Und so übergebe ich euch ein Königtum, wie es mir mein Vater übergeben hat, sodass ihr an meinem Tisch in meinem Reich essen und trinken und auf Thronen sitzen sollt, um die 12 Stämme Israels zu richten. Er lädt dich an seinen Tisch ein, damit du Fülle hast, ein Festmahl genießen kannst. Und ich sage es nochmal, ein Festmahl im Überfluss, in Ruhe genossen, versorgt mit allem, was du brauchst und noch viel mehr. Gott wird dir ein erfülltes Leben schenken. Es wird nicht alles glatt laufen. Und es werden mit Sicherheit viele dunkle Täler kommen. Aber aus diesen Tälern wird er dich wieder herausführen und dir Fülle in deinem Leben schenken. Aber was wären die ersten 5 Verse, wenn der Psalm nicht mit diesem 6. Vers abschließen würde? Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Güte und Gnade werden mir folgen. Das sind nicht nur 2 nette Eigenschaften, sondern Güte, das ist Gottes Fürsorge, alles, was du brauchst. Gnade, das ist noch viel mehr, seine Liebe, auch wenn du sie nicht verdienst, seine Treue, auch wenn du untreu bist. Und wenn jemand uneingeschränkt die Gnade schenkt, dann darf und kann niemandem über dem stehen. Weil würde jemand über ihm stehen, könnte er diese Gnade jederzeit wegnehmen. Und darum ist Gott der Höchste. Diese uneingeschränkte Macht hat einzig und alleine dein Gott, denn er ist allmächtig. Güte und Gnade folgen dir nicht nur nach, sondern, so habe ich es in der Auslegung entdeckt, sie jagen dir förmlich nach. Sie lassen dich nicht mehr los, dein ganzes Leben lang. Ein Leben, in dem du immer versorgt werden wirst. Immer bewahrt, immer geführt. Tag für Tag, immer wieder neu als Geschenk, weil Gott dich liebt. Und das nicht nur für einen Tag oder eine Woche. Nein, für immer. Immer da, ohne Ende. Bis in die Ewigkeit, über den Tod hinaus. David glaubte daran. Aber durch Jesus ist es zur Gewissheit geworden. Denn er sagt es uns in Johannes 14, Vers 2 bis 3. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Glaub auch du daran. Der Tisch in Vers 5 ist nicht das Ende, er ist der Anfang. Der Anfang eines ewigen Festes bei Gott. Wir werden vom Schaf zum Gast und vom Gast zum Kind Gottes. Wir gehören letztlich zu seiner Familie und dürfen bis in die Ewigkeit bei ihm sein. Das ist seine Zusage, die gilt. Eine Zusage, die durch Jesus Christus erfüllt wurde und uns die Möglichkeit gibt, an den Tisch Gottes zu kommen. Vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, ich bin nicht würdig oder ich brauche das nicht. Oder vielleicht, ich will das nicht mehr. Ich bin schon zu oft enttäuscht worden. Oder einfach nur, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt glauben kann. Doch höre nochmal, du bist eingeladen. Nicht, weil du perfekt bist oder perfekt sein musst, sondern weil der Gastgeber, Gott, dein Hirte, dich liebt. Ich möchte dich ermutigen. Halt dich an dieser Wahrheit fest und geh mit ihm auf die Reise der Reisen. Nimm deinen Platz an seinem Tisch ein. Stell dir vor, du bist auf dieser Autobahn wieder, von der ich am Anfang erzählt habe. Planlos, verirrt, der Tank ist fast leer. Und plötzlich fährt ein Auto vor dich hin, blinkt wie wild und winkt aus dem Fenster raus. Und plötzlich weißt du, der kennt ja den Weg. Dem fahre ich hinterher, dem kann ich folgen. Genau das, liebe Leute, genau das beschreibt Psalm 23. Nicht, finde deinen eigenen Weg oder hier ist eine Karte, viel Glück damit, sondern folge mir, ich kenne jeden Umweg, ich kenne jede Baustelle, ich bringe dich sicher ans Ziel. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen meiner ersten Autobahnfahrt und meinem Leben mit Gott? Damals irrte ich 9 Stunden umher und kam erschöpft an. Und mit Gott? Ja, okay. Die Reise kann unter Umständen länger dauern wie 9 Stunden. Und unter Umständen können es auch mehr Umwege sein. Und wahrscheinlich werden wir durch viele dunkle Täler durchgehen. Aber ich werde nicht erschöpft ankommen, sondern mit einem überfließenden Becher. Ich komme nicht hungrig an, sondern von einem reich gedeckten Tisch. Und ich komme nicht alleine an, sondern begleitet von Güte und Gnade, meinem Gott. Und das Erstaunlichste an dem Ganzen ist, das Ziel ist kein Ort, den ich erreiche und dann ist es vorbei. Das Ziel ist ein Zuhause, in dem ich bleiben kann, für immer. Und so schließt ja auch der Psalm ab, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich frage dich jetzt, wo stehst du heute? Bist du bereit, diesem Hirten zu folgen? Bist du bereit, ihm deine Irrwege zu zeigen und zu sagen, ich brauche dich? Denn er wartet auf dich. Nicht mit einem Zettel, den er dir gibt, sondern mit seiner Gegenwart. Denn der Herr ist mein Hirte. Das ist keine Information, das ist eine Einladung. Und wenn du vielleicht schon länger mit diesem Hirten unterwegs bist, dann lass diesen Psalm wieder neu in dein Herz kommen. Bete ihn, lebe ihn. David glaubte uneingeschränkt an seinen Hirten. an die Verheißungen im Psalm 23. Glaub auch du daran. Vielleicht fragst du dich aber jetzt, wie nehme ich diese Einladung an? Und ich sag dir, es ist einfacher, als du vielleicht denkst. Es braucht keinen Vermittler oder irgendwelche religiösen Rituale. Sprich einfach so zu ihm, so wie du mit einem Freund sprichst. Du brauchst keine perfekten Worte, denn er hört dein Herz. Sag ihm ehrlich, ich habe mich verirrt. Ich bin eigene Wege gegangen, weg von dir. Ich möchte umkehren. Sag ihm, Herr, führe du mich. Ich will nicht mehr meine eigenen Wege gehen. Du bist mein Hirte, der gute Hirte. Du hast dein Leben für mich gegeben. Du bist am Kreuz für mich gestorben und auferstanden, damit ich leben kann. Das will ich glauben. Hilf mir in meinem Unglauben. Ich werde noch beten. Ja, himmlischer Vater, ich bin dir so dankbar, dass du uns solche Texte, solche Worte gibst und dass wir erkennen dürfen, dass du der gute Hirte bist und dass du jederzeit bei uns bist und in jeder Not beistehst, Herr. Und wir wissen, dass es nicht ohne Not gehen wird, sondern auf dieser Welt werden uns immer wieder Schicksale treffen. Aber wir dürfen wissen, dass du bei uns bist und dass du uns mit dem versorgst, was wir brauchen, auch wenn wir nicht wissen, was gut und was schlecht ist und vielleicht auch nicht immer begreifen, warum irgendwelche Situationen so sind, wie sie sind. Aber wir dürfen uns an deinem Wort festhalten und an deinen Verheißungen dürfen wir uns erfreuen und darauf vertrauen, dass wir mit dir letztlich in unserem Zuhause ankommen. Amen.